aus Matthäus Kapitel 27, die Verse 33 bis 56. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und da er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist der König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. Und zugleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren viele Frauen da, die von ferne zusahen. Die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef, und die Mutter der Söhne des Zebedäus.
Ich bete. Ich möchte dir Dank sagen, guter Gott, dafür, dass wir dein Wort haben, die Bibel, dass so viele Augenzeugen die Geschichte, deine Geschichte, du, unser Herr Jesus Christus, weitererzählt haben und dann endlich welche sie aufgeschrieben haben. Und immer wieder andere haben sie abgeschrieben, über Jahrhunderte mühsam, um sie so in Erinnerung zu behalten. Und so dürfen wir heute darin lesen, daraus hören. Und du willst uns darin begegnen. Darum bitte ich dich von Herzen, dass du redest, hilf uns zu hören, damit uns diese deine Geschichte, Jesus Christus, zu Herzen geht und unser Leben heilsam verändert. Amen. Liebe Gemeinde, als ich bei der Vorbereitung den Text der Matthäus-Passion las, das, was wir gerade gehört haben, kam mir die Liedzeile eines der bekanntesten deutschen Weihnachtslieder in den Sinn. Und mit ihr in leichter Veränderung überschreibe ich meinen ersten Punkt dieser Predigt. Welt ging verloren, Christ ist gestorben. Geboren ja, aber dann gestorben. Sicher spiegeln alle Passionserzählungen die Verlorenheit dieser unserer Welt wider. Wie grausam gehen Menschen doch miteinander um. Wie unmenschlich handeln wir aneinander. Da macht es Menschen Spaß, Jesus zu foltern, und sie treiben ihren Spott mit ihm. Bei Matthäus ist das Erinnern daran auf die Spitze getrieben. Da ist zum Beispiel keine Spur von Mitleid mehr zu erkennen, als ihm Wein mit Galle gegeben wird. Eigentlich sollte dieses Getränk die Schmerzen lindern. Doch hier ist nur noch die Freude daran zu entdecken, ihn zu quälen. Die Kreuzigung war bei den Römern die grausamste Form, um die Todesstrafe zu vollziehen. Das Sterben konnte sich über Stunden, ja, manchmal sogar über Tage hinziehen. Der Gekreuzigte erstickte schließlich grauenvoll, wenn er sich irgendwann nicht mehr hochstemmen konnte und deshalb die Lungenflügel zusammensackten. Und dann kommen die, die Jesus angeklagt und den Römern ausgeliefert haben, und sie machen sich über ihn lustig. Hohn und Spott angesichts eines Menschen oder ja dreier Menschen gar, die so fürchterlich mit dem Tod ringen. Glauben, so sagen sie, ja glauben wollen sie, wenn er, der da ohnmächtig hängt, heruntersteigt und damit seine göttliche Macht offenbart. Doch was wäre das für ein Glaube, der auf Offensichtlichem beruht? Ihre Forderung offenbart dahingegen, dass sie nur auf ihre Macht und auf Menschenmögliches vertrauen. Ihr Verhältnis zu Gott ist schwer gestört. Von Gottvertrauen keine Spur. Vielmehr machen sie sich über Jesus lustig, weil er so blind und kindisch auf Gott vertraute. Doch nicht nur sie, viele andere spotten seiner. Es herrscht anscheinend Volksfeststimmung dort vor den Toren Jerusalems. Und natürlich, die Henkersknechte, die wollen auch ihren Spaß haben. Als Jesus aufschreit und Psalm 22 zitiert, da verstehen sie seinen Ruf gewollt oder unbedarft, aber sie verstehen ihn jedenfalls falsch. Einer allein zeigt eine Spur von Mitgefühl. Er will Jesus zu trinken geben. Doch die anderen heißen ihn, das zu unterlassen. Soll ihm doch Elia helfen. Elia, der Prophet, der nicht gestorben, sondern in den Himmel aufgefahren ist. Sie kennen anscheinend ihre Bibel, doch teilen sie nicht ihre Moral. Die Welt ist verloren. Diese ganze Szenerie zeigt das überdeutlich. Die Menschen, geschaffen als Ebenbilder Gottes, sie verhalten sich schlimmer als die Tiere. Das ist die hoffnungslose Situation dieser unserer Welt. Ein Wolf ist der Mensch dem Menschen. So hat das schon der römische Komödiendichter Plautus festgestellt. Ein Komödiendichter. Und er wollte damit keinen Spaß machen. Der Mensch ist das einzige Raubtier, das tötet um des Tötenwillens. Aus purer Lust daran. Der Mensch kennt keine Grenzen, kein Maß. Er lässt sich von seinen Emotionen und Wünschen und Begierden hemmungslos treiben, immer noch. Wir dachten doch, wir hätten gelernt. Und ja, wir leben in einem Staat, in dem es schon Gott sei Dank seit 1945 keine Todesstrafe mehr gibt. Im Mittelalter, da war es ein Volksfest, wie damals zur Zeit Jesu vor Jerusalem, wenn jemand hingerichtet wurde. Der christliche Glaube hat gemeinsam mit der Aufklärung die wesentlichen Impulse gegeben zu einer humanistischen Gesellschaft, zu Religions-, Gewissens- und Meinungsfreiheit. Die Bibel ist die Quelle der Menschenrechte. Und Versöhnung und Frieden in Europa wurden möglich, weil der christliche Glaube Menschen dazu antrieb, zu den ehemaligen Feinden sich auf den Weg zu machen und ihnen nicht mehr die Faust zu zeigen, sondern die Hand zu reichen. Doch spätestens seit dem Ukraine-Krieg ist offensichtlich, der Mensch hat auch in Europa nichts dazu gelernt. Die Welt ist verloren, weil der Mensch sich nicht ändert, nicht wesentlich. Das alles zeigte sich so schon in der Passion Jesu. Mein zweiter Punkt, das Leiden bleibt nicht draußen. Dabei wollten die Menschen schon damals diese grausame Szenerie nicht in ihrer Stadt haben. Jerusalem sollte heilig bleiben. Der Tempel sollte möglichst weit weg sein von diesem Geschehen. Golgatha war ein Steinbruch und lag damals außerhalb der Stadtmauern im Westen. Der Tempel stellte die östliche Grenze, also auf der ganz gegensätzlichen Seite der Stadt dar. Und so wie sie ihre kultisch-religiöse Heimstadt von diesem grausamen Geschehen unbeleckt lassen wollten, so natürlich auch ihr privates Zuhause. So würden doch auch wir manchmal allzu gerne diese böse Welt aus unserem privaten und aus unserem kirchlichen Idyll heraushalten. Wir können diese ganzen schlimmen Nachrichten ehrlicherweise doch manchmal auch nicht mehr ertragen, oder? Die Bilder aus der Ukraine, die drohenden Videos, die von oben auf diese unvorstellbare Zerstörung im Gazastreifen blickt. Die Kinder, die unverkennbar an Hunger leiden, abgemagert, krank. Oder denken wir an die Bilder damals vom 11. September 2001, die qualmenden Türme des World Trade Centers und wie erst der eine und dann der andere krachend in sich zusammensackte und eine unvorstellbare Staubwolke das Bild komplett verdunkelte. Und auch vom Missbrauch, von der sexualisierten Gewalt und dem Machtmissbrauch in Familien und in den Kirchen und Vereinen und wo sonst überall wollen wir doch am liebsten manchmal nichts mehr hören. Wir möchten uns am liebsten dauerhaft in Lobpreis und schöne Gottesdienste flüchten oder uns in unseren vier Wänden verbarrikadieren. Doch das Leiden können wir nicht von uns fernhalten. Wir können es nicht aussperren. Nicht aus unseren Kirchen, nicht aus unseren privaten Wohnungen, nicht aus unseren Städten, nicht aus unserem Land. Das Leiden Jesu, es zeigt das Leiden Gottes an dieser Welt. Er litt völlig ohne jede Schuld. Doch sein Leiden war nicht einfach das Leiden eines weiteren Gerechten. Es war nicht der Tod eines weiteren von Gott gesandten Propheten. Hier litt Gott selbst. Hier starb Gott selbst. Jesus ging bewusst und freiwillig und ohnmächtig und darin stärker und mächtiger als je ein Mensch sein kann, bewusst in seinen Tod. Starb für uns, starb für diese Welt, für die von uns Menschen korrumpierte Schöpfung. Das konnte nicht außen vor bleiben. Es geschah inmitten des Heiligtums. Der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei von oben bis unten. Die Trennung des Heiligsten vom Heiligen vom Allerheiligsten wurde aufgehoben. Dort, wo Gott seine Heimstatt auf Erden hat, sozusagen seinen geschützten Raum, konnten plötzlich alle hinschauen. Öffentlich. Es zerriss den Vorhang, auf dem nach einer jüdischen Überlieferung der Kosmos reich verziert dargestellt war. Was auf Golgatha geschah, das zerriss Gott das Herz. Das Gericht über diese Welt. Gott zerriss sich selbst ob der Zerrissenheit dieser Welt und der Menschheit. Diese ganze Verlorenheit, ja diese ganze Verlogenheit, sie fand dort ihre Antwort. Gott nimmt sie auf sich, weil wir es nicht aushalten könnten. Weil wir darunter zugrunde gingen, wollten wir sie ertragen, für sie bezahlen, uns rechtfertigen für sie. Es gibt kein Profan und kein Heilig mehr. Die Trennung ist beseitigt. Alles kann profan und alles kann heilig sein. Das Leid wohnt überall. Es ist nicht beherrschbar. Wir können es uns nicht vom Leibe halten. Es gehört zu unserem Leben. Es geschieht mitten unter uns. Auch in unserem alltäglichen Leben. Die Nachbarin, die Krebs hat. Der Freund, der nach einem schweren Autounfall querschnittsgelähmt ist. Die Familie mit zwei Kindern, die bei einem vermutlich gelegten Brand ums Leben kommt. Der plötzliche Herztod eines Vaters von mehreren kleinen Kindern. Die eigene angegriffene Gesundheit, die schwindenden Kräfte. Es passiert mitten unter uns. Doch es passiert eben nicht, ohne dass Gott nicht dabei wäre. Es geschieht nicht, ohne dass er mitlitt. Kein Leid, in dem Gott nicht an unserer Seite ist. Er ist immer da, mittendrin im Leiden. Und so kann gerade dort etwas von ihm und seiner Kraft sichtbar werden. Darin, wie Menschen ertragen, ihr Leid, ihr Schicksal tragen, den Mut nicht verlieren, hoffen wider allen Augenschein. Glauben, trotz ihrer Zweifel, die auch da sein mögen. Heilig und profan. Leiden und die Erfahrung, dass Gott da ist. Sie können ganz dicht beieinander wohnen. Hast du diese Erfahrung noch nicht gemacht? Meist erst in der Rückschau erkennbar, ja zugegeben, dass Gott da war, gerade in den schwersten Augenblicken unseres Lebens eben genau da, ganz besonders dabei gewesen ist bei dir. Und deshalb mein dritter Punkt, Tag oder Tage der offenen Gräber. In Jesu Passion kulminiert die Verlorenheit unserer Welt. In Jesu Passion zeigt sich ihr ganzes Ausmaß. Und zugleich ist sie der Anfang ihres Endes. Und damit auch der Anfang vom Ende des Leides. Hier beginnt das endzeitliche Geschehen. Die Dunkelheit, sie war weltumspannend. Die Erde bebte, Felsen spalteten sich. Es gibt eine jüdische Tradition, die erwartet am Ende der Tage, dass der Ölberg sich spaltet. Der Ölberg, der auch deshalb heute ein riesiger Friedhof ist. Inzwischen nicht mehr nur überirdisch, sondern auch unterirdisch, weil nach jüdischem Ritus Gräber nicht aufgehoben werden können, sondern lebenslang ewig bleiben, also bis der Herr wiederkommt. Und deshalb muss man immer mehr Platz finden und es wollen so viele dort beerdigt werden. Weil die Hoffnung auch da ist, dass durch den gespaltenen Ölberg der Messias einzieht. Und die Gräber sollen sich eben öffnen, weil der Ölberg sich spaltet. Doch es ist längst geschehen, erzählt uns Matthäus. Karfreitag ist der erste Tag der offenen Gräber. Der Tod ist in seinem scheinbar größten Sieg entmachtet. Er kann die Totenheiligen nicht mehr halten. Sie können der Totenwelt entkommen. Und die Ersten haben am Tage der Auferstehung Jesu ihre Gräber verlassen und werden wie er von etlichen Menschen gesehen. Was damals geschah, hat die Welt, die auf dem Kopf stand, wieder auf die Füße gestellt. Es war der große Augenblick, der alles veränderte. Seitdem leben die Menschen mittendrin in dieser Zeit, in der schon etwas von dieser Kraft der Auferstehung sichtbar werden kann. Wir leben auch heute noch in dieser Zeit. Gerade angesichts des Elends und Leids, das in dieser Welt immer noch so mächtig erscheint. Gerade angesichts des Wütens der widergöttlichen Mächte, überall da, wo Menschen anderen Menschen quälen, wo Hass herrscht, wo Menschen miteinander streiten auf Teufel komm raus und sich gegenseitig die Schädel einschlagen ohne Sinn und Verstand. Es ist interessanterweise ein Heide, der diese weltumstürzende Situation als erster erfasst hat. Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Der römische Hauptmann, er hat es irgendwie gespürt, wahrgenommen, begriffen, was er da miterlebt hat. Der Tod dieses scheinbar ohnmächtigen, komischen Heiligen da am Kreuz. Sein Ruf nach Gott mit den Worten des Psalms 22, diese Dunkelheit, das Beben der Erde und Bersten der Felsen, das hatte eine kosmische Dimension. Da ging es nicht wie sonst, und das kannte er ja nur zu gut, da ging es nicht wie sonst um den Tod eines Verbrechers, vielleicht auch eines bemitleidenswerten Menschen. Nein, hier war etwas absolut Einmaliges geschehen, etwas Weltumstürzendes, etwas, das die Welt komplett verändert. Und es sind Frauen aus dem Gefolge Jesu, die das miterleben und bezeugen können. Auch das ist bezeichnend. Die Männer waren da nicht gesehen. Sie hatten sich versteckt. Die Frauen sind Jesus auch bis in diesen größten Schmerz gefolgt und haben ihn mit ausgehalten. Und Frauen sind es dann auch, die als Erste dem Auferstandenen begegnen. Auch das ist bezeichnend. Eine neue Zeit. Eine neue Welt, die sich da schon andeutet. Hoffnung in der schieren Hoffnungslosigkeit. Mitten im Tod deutet sich schon das Leben, neues, verändertes, heiles Leben an, wo die Geschlechter miteinander versöhnt sind, die Völker miteinander im Frieden leben können. Das können wir glauben. Und wenn wir es glauben, dann können wir auch schon etwas davon erfahren. Glauben heißt Vertrauen. Und im Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen. Das, was wir jetzt noch nicht sehen, im Vertrauen beweist es sich selbst. So heißt es im Hebräerbrief. Im Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen. Im Glauben erfahren wir, ob der Glaube tatsächlich einen Grund hat. Und das Leben im göttlichen Shalom, wir dürfen es erleben, ansatzweise schon jetzt. Leben aus dem Tod, Auferstehung. Darauf dürfen wir hoffen. Amen.